Nachrichten auftritt, hört man von Krieg, von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Unfrieden rund um diese Welt, in Nordafrika, im Nahen Osten, in Mittelamerika, im Süden von Russland, in Afrika, vergessene Kriege, über die hier nicht berichtet wird, aber doch gibt es sie. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Das hat John F. Kennedy gesagt. Vor fast 50 Jahren, als Präsident der Vereinigten Staaten, war er um den Frieden bemüht und war der Meinung, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Und er als mächtigster Präsident auf dieser Welt wird doch da wohl Möglichkeiten haben. Aber was ist passiert seitdem oder auch in seiner Amtszeit? Wurde aufgerüstet für den Vietnamkrieg. In seiner Amtszeit war der Höhepunkt des Kalten Krieges. In seiner Amtszeit ist die Berliner Mauer gebaut worden. Nicht von ihm, aber er konnte es auch nicht verhindern. Und bis heute hat sich die Welt nicht wirklich verändert, was Krieg und Frieden betrifft. Bis heute gibt es kein Ende davon. Obwohl sich doch alle Präsidenten in allen Ländern immer das Argument haben, sich für den Frieden einzusetzen. Alles, was sie tun, ist doch, um Frieden zu schaffen. Und doch, wie hilflos sind alle Politiker, auch gerade jetzt aktuell, wenn man nach Syrien schaut. Wie soll man dort Frieden schaffen? Was sollte man dort tun? Ich weiß es auch nicht. Aber von außen ist das offensichtlich wirklich schwer. Und auch die Kriege, gerade Syrien ist ja so ein Beispiel, die entstehen weniger, dass ein Land ein anderes besetzen will mittlerweile, so wie es früher war, sondern die Kriege entstehen innerhalb eines Landes. Da ist noch viel schwieriger, hier irgendwie für Ordnung oder so zu sorgen. Der derzeitige Präsident in Amerika, Obama, der hat sogar den Friedensnobelpreis gekriegt. Und doch ist Amerika nach wie vor in viele Kriegsgeschehen involviert und rüstet gewaltig auf. Weltweit werden unheimliche Summen für Rüstung ausgegeben. Amerika alleine gibt ungefähr die Hälfte des gesamten Rüstungsbudgets aus, weltweit. China holt stark auf, auch Russland. Mal sehen, ob das in ein paar Jahren noch so ist. Aber das sind enorme Summen für Rüstung. Und der Anteil an Entwicklungshilfe zum Beispiel ist nur ein ganz kleiner Anteil. Ich habe keine aktuellere Zahlen gefunden als 2003. Aber man sieht hier, das Rote ist das, was man für Entwicklungshilfe ausgibt, und das Blaue ist das, was man für Rüstung ausgibt. Interessant, am höchsten ist der Unterschied hier gerade in Griechenland. Die haben besonders viel Geld für Rüstung, zumindest in den letzten Jahren im Ausgeben. Und da muss man dann auch noch dazu sagen, dass bei diesen roten Balken, zum Beispiel hier bei Österreich, dieser rote Balken an Entwicklungshilfe, da zählen dann solche Gelder dazu, dass man Soldaten irgendwo in die Welt schickt, nach Afrika zum Beispiel. Auch dort sind derzeit österreichische Soldaten. Die Munition, die die haben, das ist auch Entwicklungshilfe in diesen Budgets. Es sind unvorstellbare Summen, und doch gibt man all das ja auch nur aus, dass man Frieden schafft in der Welt. Zumindest wird es von den Politikern so behauptet. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite leben wir hier in Europa doch seit vielen Jahren im Frieden. Solange ich auf der Welt bin, knapp 60 Jahre, hat es keinen Krieg gegeben. Krieg gibt es jetzt schon fast 70 Jahre nicht in Österreich. Eine lange Zeit des Friedens. Und das ist in vielen Regionen wirklich ganz anders. Und da muss man sagen, die Friedensbemühungen in Europa, vor allem der EU, haben wirklich dazu geführt, dass es hier in Europa, zumindest ja nicht in ganz Europa, aber in weiten Regionen Europas lange Zeit keinen Krieg gibt. In Regionen, die über Jahrhunderte verfeindet waren, England, Frankreich, Italien, auch Spanien und so weiter. Also das hat man wirklich geschafft. Trotzdem konnte man den Jugoslawienkrieg nicht verhindern. als Europa. Und auch Europa hat sich schwer getan, in Jugoslawien Frieden zu stiften. Es waren dann letztlich die NATO und die Amerikaner, die hier eingegriffen haben. Aber selbst in unserem friedlichen, neutralen Österreich, in dem wir leben, in dem wir ja wirklich dankbar sein dürfen, hier leben zu können, aber selbst hier kann man täglich lesen oder hören oder sehen im Fernsehen, dass es Unfrieden gibt. Unfrieden in den Familien, Unfrieden unter Nachbarn, Unfrieden unter Jugendlichen, wo auch immer. Hass, Auseinandersetzungen, bis hin zu Mord und Tod, so wie gestern wieder im Mühlviertel. Gewalt oft an den Schwächeren oder Schwächsten oder Alten. Gewalt bis hin zu Gewalt an Ungeborenen. All das ist doch kein wirklicher Friede. Gibt es also wirklichen Frieden? Wirklichen Frieden für alle? Frieden im Herzen? Wollen wir überhaupt diesen Frieden haben, so wie in diesem Lied am Beginn die Sehnsucht nach Frieden, da so deutlich herauskommen ist? Ich glaube, wir alle haben diesen Wunsch nach Frieden. Ich gestehe es auch dem Präsidenten zu. Und doch, auf der anderen Seite, beginnt der Streit schon bei den Kleinsten, bei den Kindern. Muss man ihnen nicht lernen. Und das Spielzeug, das Auto, was eine Woche nicht beachtet wurde, wenn es der kleine Bruder nimmt, dann ist es auf einmal interessant und dann muss man es haben. Und auch wenn meine Kinder keine Spielzeugwaffen bekommen haben, eine Pistole aus Lego konnte man auch bauen. Warum sind die beliebtesten Spiele, die es so gibt, Computerspiele und so weiter, für Kinder, für kleine Kinder schon, für Jugendliche, aber auch für viele Erwachsene, warum sind das immer Gewalt oder meistens Gewaltspiele oder Kriegsspiele, Kampfspiele, Tötungsspiele, die da beliebt sind? Ja, und jetzt mag ich mal den Text lesen, der eigentlich über dieser heutigen Predigt steht oder der uns für diese Predigt vorgegeben ist, aus Johannes. Ein Bericht, der findet statt nach dem Tod von Jesu. Jesu ist also am Kreuz gestorben, ist auferstanden und ist noch eine Zeit auf dieser Welt, bevor er dann in den Himmel fährt. Und in dieser Zeit geht er zu seinen Jüngern und das ist dieser Bericht aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Ich habe hier den Text aus Hoffnung für alle. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Shalom. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Shalom, Shalom, Friede, Friede mit euch. So hat Jesus seine Jünger hier begrüßt. In der Situation, wo sie in Angst waren, die Türen verschlossen aus Angst vor den Menschen rundherum, bringt er ihnen diese Botschaft. Nicht das erste Mal, auch vor seinem Tod hat er es ihnen schon gesagt. Johannes 14, Vers 27, bei seinen Abschiedsworten, also auch schon am Beginn seines Lebens auf dieser Erde, kurz vor seinem Tod, hat er zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, 27, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, er hat ihnen gesagt, dass er weggehen muss, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Und in Kapitel 16, Vers 33, Johannes 16, 33, das lese ich aus Luther, da heißt es, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. in mir Frieden haben, steht hier. Das finde ich so ein schönes Bild. In mir Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, hat Jesus gesagt. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Kein Präsident von Amerika oder wer auch immer. Und auch keine Rüstungsfirma, die hier viel Geld ausgibt. Jesus kann, nein, er will uns seinen Frieden geben. Einen Frieden, den uns sonst niemand geben kann. In mir Frieden haben. Und wenn wir die Geschichte der Jünger weiter anschauen, haben sie seinen Frieden gehabt? Das bedeutet nicht, dass rundherum keine Probleme gibt. Die Jünger haben durchaus Probleme gehabt. Massive Probleme mit der Welt und in der Welt. Es gab Anfeindungen, es gab Verfolgung, Gefängnis und Tod, bis hin zum Märtyrertod. Ja, ist es jetzt ein Friede, wann ich verfolgt werde? Kann ich da einen Frieden in mir haben? Auch heute gibt es Verfolgung und das ist eine Karte von Open Doors und die zeigt, in welchen Regionen, die da bunt eingefärbt sind, in diesen Regionen gibt es überall Verfolgung, auch hier zum Beispiel am stärksten in Nordkorea, da irgendwo, da drüben. Gibt es Verfolgung von Christen? 100 Millionen weltweit, die hier Angst haben müssen. Und doch gibt es gerade in diesen Ländern einen stärkeren Zuwachs an Christen als wir hier bei uns. Die Frage, die ich mir hier gestellt habe, muss es einen äußeren Frieden geben, also in dem Land, in der Region oder Anfeindung von anderen Menschen in meinem Land, dass ich einen inneren Frieden haben kann. In der Welt habt ihr Angst, das hat Jesus seinen Jüngern schon prophezeit, das weiß er. Okay, in der Welt habt ihr Angst, aber trotzdem, ich habe die Welt überwunden, hat er gesagt. Wir dürfen trotzdem seinen Frieden haben. Ein besonders schönes Beispiel für mich von diesem inneren Frieden ist Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Pfarrer, der Anfang letztes Jahrhunderts gelebt hat, am Beginn, wo in Deutschland eben die Nazis aufkommen sind und auch eine Verfolgung von bekennenden Christen stattgefunden hat. Bonhoeffer war lang oder öfters im Ausland, in London und so weiter, auch in Amerika, aber er hat sich immer wieder auch zu Deutschland bekannt und ist dort aktiv gewesen für den Frieden gegen den Krieg. Selbst 1939 war er noch in Amerika, aber er ist nicht dort geblieben. Er ist zurückgekehrt nach Deutschland, wo er gewusst hat, da gibt es Verfolgung von Christen. Mitte 42 war er nochmals in Schweden und trotzdem ist er wieder zurückgekehrt. Und 1943 ist er verhaftet worden und war dann viele Monate in verschiedenen KZs und Bunkern und Gefängnissen in Weimar, im KZ Flossenbürg, in verschiedenen KZs und am 5. April 1945, kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs, also ein paar Tage davor, hat Hitler persönlich noch den Auftrag gegeben, ihn umzubringen. Und das wurde dann auch exekutiert. Und trotzdem hat er in dieser Zeit, im Gefängnis, in dieser Verfolgung, das wunderbare Lied geschrieben, das wir kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und jetzt suche ich die Technik, dass wir dieses Lied einspielen und auf den Text hören, das einfach von diesem inneren Frieden zeugt, den Dietrich Bonhoeffer erlebt hat. Eigentlich übersteigt das unseren Verstand. Von guten Mächten wunderbar geborgen in so einer Situation. Es gibt immer wieder Berichte von Menschen in solchen Situationen, die von außen betrachtet hoffnungslos sind. Vielleicht hast auch du schon solche Situationen erlebt. Und gerade in solchen Situationen kannst du den inneren Frieden verspüren, vielleicht sogar viel intensiver verspüren, als wenn rundherum Frieden ist. Friedrich Schiller hat in Wilhelm Tell geschrieben, 1804, das Zitat: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Stimmt doch, oder? Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich will eh Frieden haben, aber der Nachbar. Menschlich betrachtet stimmt das. Haben wir sicher alle schon mal wo erlebt. Fast 3000 Jahre früher hat ein Psalmist gesagt, er hat das auch gewusst damals schon, lange vor Friedrich Schiller. Im Psalm 120 lesen wir in den Versen 6 und 7: Es wird meiner Seele lang zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen. Hoffnung für alle übersetzt: Viel zu lange wohne ich schon bei denen, die den Frieden hassen. Ich wohne bei solchen, die keinen Frieden wollen. Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Streit an. Die anderen fangen Streit an. Eine Situation, die hat es damals gegeben, heute auch, offensichtlich immer, überall dort, wo Menschen beisammen sind. Und doch steht in diesem Psalm im ersten Vers die eigentliche Lösung zu dem Problem. Da sagt nämlich dieser Psalmschreiber, ich weiß nicht, wer es war, steht nicht hier: Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er erhört mich. Das ist eigentlich auch schon das Rezept, zu ihm zu rufen, zum Herrn zu gehen. Jesus hat seinen Jüngern seinen Geist gegeben, er hat ihn eingehaucht, haben wir hier gelesen. Er hat sie angehaucht, übrigens ist das ein Bild, dieses Anhauchen kommt auch vor, ganz am Beginn der Bibel, im 1. Mose, wo berichtet wird, wie Gott den Menschen geschaffen hat und wo er den Adam dann seinen, also das Leben, eingehaucht hat. Und genauso haucht hier Jesus das neue Leben ein. Man kann das auch wie ein Bild für eine Wiedergeburt sehen, wenn wir neues Leben, sprich seinen Geist, in uns haben. Den dürfen wir empfangen. Und dann ist es egal, ob dein Nachbar mit dir Friede haben will oder ob er dir Steine in den Weg legt. Dann ist es egal, ob deine Familie mit dir Frieden haben will oder ob es Hass und Streit in der Familie gibt. Dann ist es egal, ob deine Schulkollegen oder Arbeitskollegen mit dir Frieden haben wollen oder ob du gemobbt wirst, wie es heute so populär ist. Dann ist es egal, ob deine Freundin oder dein Freund mit dir Frieden haben will. Auf das kommt es dann nicht mehr drauf an. Es gibt einen Frieden, der nicht von außen kommt, sondern von innen, den uns sowieso kein Mensch geben kann. Diesen Frieden hat Jesus seinen Jüngern eingehaucht und das ist auch die einzige Ausrüstung, die er seinen Jüngern dann mitgegeben hat für den Auftrag, der danach folgt, nämlich den Auftrag, in die Welt zu gehen, so wie es das Reach-Out-Team tut. Und dieser Auftrag gilt auch uns. Den hat er seinen Jüngern gegeben und das war die Ausrüstung dazu. Ich arbeite an einer Maschinenfabrik und wir bauen Maschinen und verkaufen die weltweit. Und wenn jetzt diese Maschine dann irgendwo in der Welt aufgestellt wird oder ein Service gemacht werden muss oder was repariert wird, dann wird ein Monteur dorthin geschickt. Aber da schickt man nur die besten Monteure hin. Die, die eine jahrelange Ausbildung haben. Die, die das Land dann auch verstehen, die die Leute verstehen, die kriegen eine tolle Ausbildung und dann fahren sie dorthin. Und wenn es ein heikler Kunde ist, ein schwieriger Kunde, dann schickt man nur die Allerbesten hin. Das ist die Ausrüstung, die wir den Menschen mitgeben. Und ich glaube, es ist nicht schlecht, eine Ausbildung zu machen, die Schule zu gehen, zu studieren, zu lernen. Aber die Ausrüstung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, das ist eine andere. Die haben nicht Psychologie des Friedens studiert oder irgend sowas. Oder nicht mal Theologie. Nein, Jesus hat ihnen seinen Frieden in ihr Herz gegeben. Seinen Geist. Das ist die Ausrüstung, um in die Welt zu gehen, in die Welt, wo er gesagt hat, da werdet ihr Anfeindung erleben. Da werdet ihr Unfrieden erleben. In Apostelgeschichte 7 ist der Bericht von Stephanus, einer der Jünger Jesus, der erste, von dem berichtet wird, dass er gesteinigt wurde. Und in den Versen 54 bis 60 wird ihm von diesem Tod berichtet und da steht, dass der Stephanus ganz klares Zeugnis gegeben hat und die Menschen, die ihn steinigen wollten, steht hier, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Das hat ihnen irgendwie nicht gepasst. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmutig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab und zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Die Feinde, die ihn steinigen, die letzten Worte, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist ein Friede, den er in diesem Moment gehabt hat, den wir nicht verstehen können. Jesu Friede ist ein Friede, der eben nicht aufrechnet. In Jesu Friede gibt es keine Vergeltung, auch keine Reparationszahlungen, so wie zum Beispiel Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, auch Deutschland, Reparationszahlungen an Siegermächte zahlen muss, als Strafe sozusagen oder als Wiedergutmachung, dass man hier Krieg geführt hat. Das kann man nicht wiedergutmachen. Von Schuld freikaufen geht nicht. Wir müssen uns nicht freikaufen. Wir können uns auch gar nicht freikaufen. Und mit diesem Frieden, den Jesus uns gibt, da kann ich dann einen Menschen, den ich früher vielleicht nicht leiden konnte, den ich gehasst habe vielleicht, oder der für mich gestorben war, dann kann ich plötzlich einen solchen Menschen als einen von Gott geschaffenen und von Gott, von Jesus geliebten Menschen sehen. Meine Großmutter hat sehr gelitten, wenn wir gestritten haben oder wenn ich mit meinen Geschwistern Unfrieden gehabt habe. Unfrieden war so, dass wir nichts miteinander geredet haben über Jahre. Hass. Und sie hat mal gesagt, okay, man muss das auch nicht vergessen, aber man kann vergeben. Ich habe Jahre gebraucht, um dieses Wort zu verstehen. Sie hat es nicht mehr erlebt. Aber ich bin wirklich dankbar, wenn man dieses Vergeben im Herzen erleben darf und wenn man dann mit seinen Geschwistern wieder Frieden haben kann. So wie wir die letzte Woche wieder einige Tage gemeinsam unterwegs waren, 6 Geschwister mit 6 Motorrädern, die eine schöne Zeit gehabt haben. War nicht immer so. Wenn wir uns jetzt am Ende dieses Textes nochmals die Reihenfolge anschauen, dann ist das, glaube ich, ein gutes Bild auch für uns, wie wir diesen Frieden bekommen können, wenn wir uns danach sehnen. Zuerst kommt Jesus also einmal zu den Jüngern, die Angst haben. Jesus war fort in diesem Moment. Rundherum war die Welt, vor der haben sie Angst gehabt, darum haben sie die Türen verschlossen. Sie waren in einem Raum. Wenn du in einer Situation bist, wo du Angst hast, dann kannst du dich mit diesen Jüngern, kannst dich mit ihnen vergleichen. In solche Situationen kommt Jesus. Plötzlich steht er da, unerwartet. Wir lesen auch nichts davon, nicht mal, dass sie danach gefragt hätten oder gebetet hätten. Haben sich wahrscheinlich eh nicht vorstellen können, er ist ja gestorben. Und jetzt steht er plötzlich hier und sagt Shalom, Friede, Friede mit euch. Liebevoll begrüßt er sie. Er gibt sich ihnen zu erkennen. Er zeigt ihnen, ich bin Jesus, hier meine Wunden, hier an der Seite. Sie brauchen keine Angst haben. Er sagt nicht, na warum habt ihr Angst gehabt? Ich habe euch ja doch vorher schon gesagt, dass ich bei euch sein werde. Kein Vorwurf. Nein, sie dürfen Angst haben. Und er geht liebevoll hin zu ihnen und zeigt sich. Und dann sendet er sie aus. Aber vor dem Aussenden gibt es eben noch die Ausbildung. Da gibt er ihnen seinen Geist. Er schickt sie nicht leer hinaus. Er gibt ihnen die beste und wichtigste Ausbildung, die man haben kann für diesen Auftrag. Seinen Geist im Herzen. Und dann zum Schluss konkretisiert er auch noch den Auftrag, indem er sagt, jenen, die er Sündenvergebung zuspricht, denen sind die Sünden erlassen. Er sagt zu ihnen, wenn ihr seht, dass jemand wirklich seine Sünden bereut, dann dürft ihr ihm diese Sündenvergebung zusprechen. Und wenn es jemand nicht wirklich bereut, dann auch nicht. Auch das dürft ihr dem Menschen sagen. Wenn jemand seine Schuld, seine Sünden, seinen verkehrten Weg nicht bereut, dann gibt es diesen Frieden nicht. So kannst auch du diese Vergebung zugesprochen bekommen. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du zu einem Jünger gehen. Hier steht's. Ein Jünger kann dir diese Vergebung zusprechen. Ein Jünger ist schlicht und einfach, der Jesus in seinem Herzen hat. Das ist ein Jünger. Vergeltung, wie es die Welt kennt, schafft immer wieder nur Vergeltung, keinen Frieden. Vergeltung schafft wieder und wieder und wieder und immer wieder Vergeltung, so wie wir es im Nahen Osten und in vielen Konfliktgegenden sehen. Jesu Friede kennt keine Vergeltung, er kennt Vergebung. Jesu Friede baut auf Vergebung. Und Vergebung wiederum schafft Friede, die Spirale des Friedens, im Gegensatz zur Spirale des Unfriedens. Ich habe hier zwei Bücher. Wir haben ja da hinten eine Bibliothek. Und meine Frau hat so ein bisschen zu Hause ausgemistert und hat gesagt, diese Bücher bringst du in die Bibliothek. Habe ich heute gemacht. Und da habe ich mir die Bücher angeschaut und da waren zwei dabei. Eins von Billy Graham, Friede mit Gott, ein Buch, das ist vor über 50 Jahren geschrieben worden. An sich alt, nicht so alt wie die Bibel, aber doch. Aber hier ist der ganze Weg beschrieben, wie man zu diesem Friede mit Gott kommen kann. Das letzte Kapitel heißt dann, und endlich der Friede. Also wenn du das jemand geben möchtest, leihen möchtest oder was auch immer, das Buch wird dann da hinten stehen, da kann man sich's ausborgen, kann man nicht kaufen, aber ausborgen und sich's ausleihen. Und das zweite, die Macht der Vergebung. Hier wird ihm berichtet, welche Macht Vergebung in sich hat, wenn man vergeben kann, oder anders gesagt, ein Leben ohne Vergebung, welche Chancen man sich hier vertut. Und diese Vergebung ist eben die Grundlage des Friedens. Und so möchte ich diese Predigt auch mit einem Lied über diese Vergebung abschließen. Ein Lied, das davon handelt, wir können gerne mitsingen, die Technik wird es uns einspielen. Wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung, so ist Vergebung.